Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Mit Dörte Hinrichs am Mikrofon. Herzlich willkommen. Und das sind unsere Themen heute. Sie war eine Pionierin der Geburtenkontrolle, die US-Frauenrechtlerin und Krankenschwester Margaret Sanger. Vor rund 100 Jahren hat sie sich für damals illegale Methoden zur Familienplanung eingesetzt. Wie erfolgreich, das belegen jetzt Forscher anhand historischer Daten. Was der Gletscherschwund in den Alpen freilegt, ist schon erstaunlich. Der Fund von Bergkristallen in der Schweiz schließt eine Wissenslücke über das Leben in der Mittelsteinzeit. Verführerische Fake News. Forschungen zeichnen ein Bild davon, wer besonders anfällig dafür ist. Unter welchen Bedingungen sind Menschen bereit, ihr Geld zu teilen? Eine Studie gibt Einblicke in die Spendenbereitschaft während der Pandemie. Und in unserem Schwerpunkt geht es um ein bislang wenig erforschtes Gebiet, queere Zeitgeschichte. Da tut sich etwas, denn Archive, Museen und ein Forschungsprojekt geben Einblicke in lang geheim gelebte Lebenswelten. Nein, es ist kein Szenario aus dem letzten Jahrtausend, es ist ganz aktuell. In einigen US-Bundesstaaten werden Aufklärungsbücher verbrannt und das Fach Sexualkunde in der Schule eingeschränkt. Und Abtreibungen sind zum Beispiel in Indiana und Texas fast vollständig verboten. Was wohl Margaret Sanger dazu sagen würde? Die Krankenschwester und Frauenrechtlerin hat zu Beginn des 20. Jahrhunderts in den USA einen Kampf gegen noch weitreichendere Gesetze aufgenommen. Damals war in den USA nicht nur Abtreibung verboten, sondern auch jegliche Verbreitung von Verhütungsmitteln und Informationen zu sexueller Aufklärung. Besonders Frauen aus unteren Einkommensschichten litten darunter, denn viele Schwangerschaften und Geburten wurden für sie zum Gesundheits- und Armutsrisiko. Um dem Einhalt zu gebieten, kämpfte Margaret Sanger für Geburtenkontrolle durch Verhütungsmittel. Ihre außergewöhnliche Wirkung auf Familienplanung und Schwangerschaften in den USA haben eine amerikanische Historikerin und Wissenschaftler an der Universität Passau jetzt belegt. Thomas Reintjes über die Ergebnisse der Studie und das Auftreten einer der einflussreichsten US-amerikanischen Frauen des 20. Jahrhunderts.
Unsere Bundesgesetze, die Informationen zur Geburtenkontrolle mit Obszönitäten gleichsetzen und die es verbieten, Informationen oder Mittel zur Geburtenkontrolle zu verschicken, wurden vor 62 Jahren verabschiedet.
1935 spricht Margaret Sanger im Radiosender WABC über Familienplanung. Sie hält die Comstock-Gesetze, die 1873 in den USA in Kraft getreten sind, für überholt.
Diese Gesetze lassen Mütter, vor allem arme Mütter, die den größten Bedarf an Geburtenkontrolle haben, weil sie kleinere Familien haben sollten oder wollen, in absoluter Unkenntnis über Geburtenkontrolle.
Keep them in absolute ignorance of reliable birth control information.
Geburtenkontrolle, Birth Control, den Begriff hatte Margaret Sanger viele Jahre zuvor geprägt. Ab 1912 arbeitete sie als Krankenschwester in den Slums von New York. Mit Broschüren und Rundschreiben informierte sie Frauen über Verhütungsmethoden, trotz des gesetzlichen Verbots der Verbreitung solcher Informationen. Einem Haftbefehl entging sie durch die Flucht nach Europa, bevor sie 1915 nach New York zurückkehrte.
Und sie hat dann 1916 in New York eine Klinik zur Geburtenkontrolle ins Leben gerufen. Das Ganze war inspiriert durch Kliniken ähnlicher Art, die sie in den Niederlanden kennengelernt hat.
Michael Grimm, Entwicklungsökonom an der Universität Passau. Er sagt Klinik, aber die Birth Control Clinics ähnelten eher einer Arztpraxis. Dort informierte Margaret Sanger Frauen nicht nur über Empfängnisverhütung.
Die Verhütung, die sie verbreitet hat, waren sogenannte Pessar-Ringe, die eben eingesetzt werden müssen. Und sie hat auch sehr Wert darauf gelegt, dass es eben fachmännisch passieren muss. Und zu der Zeit war das nach ihrer Ansicht das effektivste Mittel, aber braucht eben auch eine gewisse medizinische Beratung sozusagen.
Wir haben 5000 Flugblätter auf Englisch, Italienisch und Jiddisch gedruckt. Darauf stand: Mütter, könnt ihr euch eine große Familie leisten? Wollt ihr mehr Kinder? Wenn nicht, warum solltet ihr? Sichere, ungefährliche Informationen werden von ausgebildeten Krankenschwestern an der Amboy Street 46 in Brooklyn herausgegeben. Sagt euren Freundinnen und Nachbarinnen Bescheid. Alle Mütter willkommen. Gegen eine Gebühr von 10 Cent bekommt jede Mutter diese Informationen.
Mehr als 460 Frauen kamen in den ersten 10 Tagen, bevor die Sittenpolizei die Klinik schloss und Sänger und ihre Mitstreiterinnen abführte.
Are you Mrs. Sanger? Yes. I'm a police officer. You're under arrest.
Vor Gericht weigert sie sich, von ihrer Position abzurücken, dass Geburtenkontrolle legal sein sollte, auch wenn sie damit ihre Freiheit riskiert. Ihre Auseinandersetzung mit dem Richter spielt sie 1935 bei einem ihrer Radioauftritte nach.
Wenn Frau Sanger öffentlich aussagt, dass sie eine gesetzestreue Bürgerin sein wird, dann ist das Gericht bereit, äußerste Milde walten zu lassen.
Ich möchte dem Gericht zu verstehen geben, dass ich das Angebot der Milde sehr zu schätzen weiß. Für mich ist es keine Frage eines persönlichen Nachteils. Mir geht es darum, das Gesetz zu ändern, unabhängig davon, was ich durchmachen muss, um das zu erreichen.
Mehrmals fragt der Richter nach.
Dieses Statut, solange es Gesetz ist, wird die Frau versprechen, es zu respektieren? Ja oder nein, was ist Ihre Antwort, Frau Sanger? Ja oder nein?
I can't respect the law as it stands today.
Ich kann dieses Gesetz nicht respektieren.
Das Urteil? 30 Tage Gefängnis. Margaret Sanger nutzt sie, um ihre Mithäftlinge aufzuklären. Dennoch dauert es einige Jahre, bis sie den Kampf wieder voll aufnimmt, dann aber umso erfolgreicher. In den 1920ern eröffnet sie erneut Kliniken, dank zahlreicher Unterstützerinnen und Unterstützer. In den 1930ern verbreitete sich das Konzept über die gesamten USA mit mehr als 600 Standorten. Es ging Margaret Sanger dabei um das Wohl der Mütter, wie auch um das Wohl der Kinder.
There is a vast difference between a woman wanting 2, 3 or 4 children.
Es macht einen riesengroßen Unterschied, ob eine Frau 2, 3 oder 4 Kinder haben will, die sie angemessen versorgen kann. Oder ob sie fürchten muss, 10 oder 12 Kinder zu bekommen, ohne ihnen Nahrung, Kleidung, geschweige denn Bildung und einen guten Start ins Leben bieten zu können.
Inwieweit Margaret Sanger ihre Ziele tatsächlich erreicht hat, hat jetzt Michael Grimm zusammen mit seinem Passauer Kollegen Stefan Bauernschuster und der amerikanischen Historikerin und Sängerbiografin Kathy Hayo untersucht. Standorte und Eröffnungszeitpunkte der Kliniken haben die Wissenschaftler mit Zahlen aus Volkszählungen und Geburtenregistern abgeglichen.
Und dann sieht man eben, dass die Geburten wirklich zum Zeitpunkt, wenn diese Klinik dann auftritt, beziehungsweise ein Jahr später, also wenn es einen Effekt gibt, dann sollte man den nach einem Jahr sehen. Und genau das finden wir dann auch, dass also ab dem ersten Jahr dann die Geburten zurückgehen und dieser Effekt dann auch über die Zeit erhalten bleibt. Also sozusagen es dauerhaft zu einem Rückgang der Geburten führt.
Nicht nur gibt es weniger Geburten pro Frau, gleichzeitig sinkt auch die Sterblichkeit. Sowohl bei Müttern wie auch bei Säuglingen. Auch Totgeburten werden deutlich seltener, sobald eine Sängerklinik in der Nähe eröffnet. Einen kleinen Effekt hat Michael Grimm auch bei der Berufstätigkeit von Frauen gefunden, die leicht zunahm. Er und sein Team belegen damit, dass Margaret Sanger viel für die Gesundheit von Frauen und Kindern und gegen Armut erreicht hat. Damit untermauern sie ein Zitat des Historikers James Sweet von 1978, das die Autoren ihrer Studie voranstellen.
Sie hat die Welt stärker verändert als jede andere amerikanische Frau.
Die Wissenschaftler erkennen auch an, dass Margaret Sanger heute nicht unumstritten ist, vor allem wegen ihrer Nähe zu Eugenikern. Sie sprach sich für Zwangssterilisationen aus, etwa von Menschen mit Behinderungen oder Kriminellen. Doch ihr positiver Einfluss ist bis heute zu spüren, auch in Deutschland und weltweit. Aus den Birth Control Clinics entwickelte sich die Organisation Planned Parenthood und in Deutschland Pro Familia. Sie warb Forschungsmittel für die Entwicklung der Antibabypille ein. Das Verbot von Geburtenkontrolle in den Comstock-Gesetzen, gegen die sie jahrzehntelang kämpfte, wurde 1965, ein Jahr vor ihrem Tod, vom US-Verfassungsgericht für unwirksam erklärt.
Thomas Reintjes berichtete über die Krankenschwester und Frauenrechtlerin Margaret Sanger, die gegen das Aufklärungsverbot und für die Rechte dieser Frauen gekämpft hat. Über die Ergebnisse der aktuellen Studie, die gezeigt hat, wie wirkungsvoll das war, wäre sie wahrscheinlich überglücklich gewesen. Durch den Klimawandel schmelzen die Gletscher immer schneller. Trotz aller negativen Folgen, die das mit sich bringt, schlägt auch die Stunde der Gletscherarchäologie und legt besondere Funde frei. Für die Archäologen öffnet sich ein kurzes Zeitfenster, um die Schätze zu heben, die helfen können, die Kultur- und Besiedlungsgeschichte der Alpen besser zu verstehen. Zum Beispiel in der Schweiz. Am Schweizer Brunifirn in Uri in 2800 Metern Höhe haben Forscher eine Abbaustelle für Bergkristall aus der Mittelsteinzeit entdeckt. Damit schließt sich eine wichtige Wissenslücke über Herkunft und Verbreitung des Bergkristalls im Alpenraum. Bergeis heißt dieses Forschungsprojekt. Jan Tolzmann nimmt uns mit auf den Gletscher, wo das geschmolzene Eis Erstaunliches zutage gefördert hat.
Es rauscht, gluckert und gurgelt, auch am Brunifirn. Einem Gletscher auf knapp 3000 Meter Höhe im schweizerischen Kanton Uri in den Zentralalpen. Auch er bleibt von den Folgen des Klimawandels nicht verschont und offenbart nun, was er für Jahrtausende verborgen hielt. Eine kleine Felseinbuchtung, wenige Meter lang und knapp einen Meter hoch. Vor 8000 Jahren, während der Mittelsteinzeit, in den Stein geschlagen, um Bergkristall abzubauen. Der gebürtige Niederländer Marcel Cornelissen vom Urner-Institut für die Kulturen der Alpen in Uri ist Projekt- und Grabungsleiter von Bergeis. Er beschreibt, was die Gletscherarchäologen gefunden haben.
Bergkristall, Scherbe und Werkzeuge sowie auch ein Stück Hirschgeweih und ein paar Holzfetzen. Und die konnten wir datieren auf 6000 vor Christus.
Ein Glücksfall. Nur möglich durch die gute Konservierung des organischen Materials im Eis und deren Datierung durch die Radiokarbonmethode. Durch sie lässt sich feststellen, zu welchem Zeitpunkt Organismen abgestorben sind. In diesem Fall das Stück Hirschgeweih und die Holzfetzen. Experten sprechen von absoluten Altersdatierungen. Der Graubündner Kantonsarchäologe Thomas Reitmeier war einer der ersten Wissenschaftler vor Ort. Die Fundstelle liegt nur 50 Meter hinter der Graubündner Kantonsgrenze. Damit war nicht sein Team, sondern die Kollegen aus Uri für den Fund zuständig.
Umso größer war natürlich die Freude, dass wir hier ja wirklich dieser frühen Geschichte der Alpen einen wichtigen Mosaikstein hinzufügen konnten. Also für mich einer der spannendsten Entdeckungen so während der letzten 20, 25 Jahre, seitdem ich Archäologe bin. Ja.
Denn der Fund rund um die Abbaustelle schließt eine wichtige Wissenslücke über Herkunft und Verbreitung des Bergkristalls im Alpenraum. Vorher war nicht klar, woher der Rohstoff kam, den die Archäologen schon auf anderen Grabungen gefunden hatten. Die Werkzeuge aus Bergkristall sind selten größer als 2 Zentimeter und sehen aus wie kleine Glassplitter. Mehr als eine Tonne Gesteine wurden von der Fundstelle ins Tal gebracht. Damit hat die Arbeit der Archäologen gerade erst begonnen, erklärt Marcel Cornelissen.
Wir haben das alles mit Wasser gesiebt, in verschiedene Meschegröße. Und das Material, was dann übrig ist nachher, das wird jetzt sortiert. Und nach dieser Sortierung kommt dann natürlich auch die größere wissenschaftliche Arbeit. Es ist auch wichtig, dass wir das in einen größeren archäologischen Kontext setzen.
Und mit anderen Funden vergleichen. Auf jahrelange Arbeit, die sich aber offensichtlich jetzt schon bezahlt macht. Und der Fundstelle ein weiteres Geheimnis entlockt. Einige Gegenstände sind sogar noch älter als 6000 Jahre vor Christus.
Aber jetzt sehen wir an der Form der Werkzeuge, dass dort auch schon zwischen 1 und 2000 Jahre vorher Leute waren und ebenfalls dann die Bergkristall abgebaut haben und Werkzeuge daraus gemacht haben.
Die Funde belegen also 2 eisfreie Nutzungsphasen, zwischen denen aber mindestens 1000 Jahre liegen. Die jüngeren, mit der Radiokarbonmethode datierten Funde fallen in eine besondere Klimaphase der Nacheiszeit, dem sogenannten thermalen Optimum. Wie lange die Abbaustelle jeweils durchgehend genutzt wurde, können die Forscher noch nicht sagen. Der Klimawissenschaftler Kurt Nicolussi von der Universität Innsbruck ordnet die damalige Zeit ein.
Insgesamt war das Klima, soweit wir das heute abschätzen können, im Durchschnitt relativ warm, aber mit massiven Störungen.
Der Grund für die höheren Temperaturen, aufgrund der anderen Lage der Erde zur Sonne, war die Sonneneinstrahlung auf der Nordhalbkugel im Sommer intensiver als heute. Dennoch war das Klima instabiler. Vor allem durch Vulkanausbrüche kam es immer wieder zu massiven Gletschervorstößen. Die Menschen in dieser Zeit sind nicht sesshaft, sondern ziehen nomadisch von Lager zu Lager. Sie treffen auf andere Gruppen und tauschen Gegenstände aus, wie zum Beispiel eben Bergkristall.
Was wir aber auch sehen, ist, dass das Material abtransportiert wurde. Und zwar eher als Rohmaterial.
Um zum Beispiel Pfeilspitzen daraus anzufertigen. Funde an anderen archäologischen Grabungen deuten darauf hin, im Unterschied zum Feuerstein bleibt der Bergkristall eher ein lokaler Rohstoff. Warum, ist noch nicht geklärt. Die Wissenschaftler hoffen, dass die Funde am Brunifern dazu beitragen, diese Frage zu beantworten. Thomas Reitmeier liefert eine mögliche Erklärung vorab.
Dieser Bergkristall wurde schon primär lokal verarbeitet und verwendet, wird dann vielleicht weniger zum primären Werkstoff als vielleicht auch zum Prestigegut, dass der dann in kleineren Mengen sozusagen eher für Schmuck und so weiter verwendet wird.
Möglicherweise, weil der Kristall so selten und nur an schwer zugänglichen Stellen abbaubar war. An den Funden der Gletschermumie Ötzi reicht das alles nicht heran. Im Gegensatz zu den Menschen der Mittelsteinzeit war dessen Welt auch schon durch eine landwirtschaftliche Gesellschaft mit festen Wohnsitzen geprägt. Der neue Fund liefert ein wichtiges Puzzlestück für den Einblick in die Lebenswelt der mittelsteinzeitlichen Menschen.
Die Alpen sind Teil gewesen von ihrer Lebenswelt und diese Lebenswelt hat sich vielleicht bis ins Schweizer Mittelland oder sogar in, südlich von den Alpen in Norditalien ausgedehnt.
In einer Sonderausstellung sind im Talmuseum Usan in Andermatt ab Mitte Dezember die ersten Fundstücke auch öffentlich zu sehen. Durch den Klimawandel schmelzen die Gletscher aktuell rasant und so manche Fundstücke gehen unbemerkt verloren. Deshalb sind die Archäologen vor allem auf die Hilfe von Bergwanderern angewiesen. Marcel Cornelissen erläutert, wo diese genauer hinschauen sollten.
Auf den Gletschern und an den Gletscherrändern, aber auch bei kleineren Eisfeldern, also Firnfeldern, die jeden Sommer vielleicht ganz oder teils zurückschmelzen, sind sehr interessant.
Wer etwas findet, sollte alles am besten fotografieren, die Koordinaten notieren und bei der nächsten Gelegenheit den Behörden melden. Auch die Abbaustelle für Bergkristall am Brunifern war ein solcher Zufallsfund.
Jan Tolzmann berichtete über das Schweizer Forschungsprojekt Bergeis und den Fund von Bergkristallen aus der Mittelsteinzeit. Sie verbreiten sich oft wie ein Lauffeuer in den sozialen Medien. Fake News. Und sie halten sich meist hartnäckig und werden auch dann noch geteilt, wenn sie schon längst durch einen Faktencheck entkräftet sind. Doch wer sind diese unbelehrbaren Menschen, deren Weltbild so immun ist gegen die tatsächliche Lage? Zeichnen sie sich durch besondere Persönlichkeitsmerkmale aus? Kommunikationspsychologen aus Würzburg wollten es genauer wissen und haben den Charakter von Fake News-Anhängern in einer umfangreichen Studie analysiert. Christine Westerhaus mit Einzelheiten.
Es gibt Menschen, die sich ihr Weltbild nach ihren ganz eigenen Vorstellungen zurechtlegen. Fake News helfen ihnen dabei, denn nicht selten untermauern sie die eigene Vorstellung von der Weltordnung. Doch sind diese Menschen auch resistenter gegen die Wahrheit? Jan Rudloff von der Universität Würzburg und sein Team haben versucht, eine Antwort darauf zu finden.
Wir hatten die Idee, dass es mit deren Überzeugung, was Wissen ist und was Fakten sind, zu tun haben muss. Solche Überzeugung nennt man epistemische Überzeugung. Wenn man zum Beispiel ganz grundsätzlich daran zweifelt, dass es sowas wie unabhängige Fakten überhaupt gibt, dann sollte man auch schlechter darin sein, zwischen wahrheitsgemäßen Nachrichten und Fake News zu unterscheiden.
Um diese Hypothese zu testen, haben die Kommunikationspsychologen mehr als 600 Menschen in den USA verschiedene Kurznachrichten präsentiert. Jan Rudloff und sein Team interessieren sich vor allem für die Einflüsse der eigenen politischen Ideologie und der Identifikation mit politischen Parteien. Daher haben sie die Untersuchung in den USA mit seinem recht klaren Zwei-Parteien-System durchgeführt. Die Teilnehmenden sollten angeben, für wie wahrheitsgemäß sie die Aussagen halten. Anschließend füllten sie einen detaillierten Fragebogen aus. So konnten Jan Rudloff und sein Team ein genaueres Bild von der Persönlichkeit der Teilnehmenden zeichnen.
Die Studie zeigt, dass Leute, die stärker auf ihr Bauchgefühl vertrauen, wenig Wert auf Beweise legen und sehr davon überzeugt sind, dass JournalistInnen, PolitikerInnen oder WissenschaftlerInnen entscheiden, was als Fakt gilt und was nicht, schlechter zwischen wahrheitsgemäßen Schlagzeilen und Fake News unterscheiden können. Und wir bezeichnen diese epistemischen Überzeugungen auch als postfaktisch, weil sie sozusagen den Fakt an sich überwinden. Und auch wenn das vielleicht jetzt erstmal so ein bisschen positiv klingt, ist das eigentlich problematisch, weil dann gefühlte Wahrheiten entscheidender sind als Fakten.
Außerdem zeigte sich, besonders resistent waren Menschen mit einem sogenannten dunklen Faktor der Persönlichkeit. Dazu gehören Narzissmus, Machiavellismus und Psychopathie. Vereinfacht gesagt sind das Menschen, die gerne im Mittelpunkt stehen, nach Ruhm und Macht streben oder zu impulsivem Verhalten neigen.
Also Menschen mit einem stark ausgeprägten dunklen Faktor der Persönlichkeit sind nur an ihrem eigenen Vorteil interessiert und versuchen aus jeder Situation möglichst viel für sich selbst rauszuholen, ohne dabei Rücksicht auf andere zu nehmen. Und diese Leute sind nicht interessiert an einem möglichst wahrheitsgemäßen Weltbild, sondern glauben nur das, was ihnen unmittelbar nutzt. Also zum Beispiel als Rechtfertigung für eigensinniges Verhalten.
Solche Menschen nutzen Fake News also, um sich ihr Weltbild so zu schaffen, wie es für sie richtig erscheint. Deshalb hätten sie auch kein Interesse daran, die Falschnachrichten zu korrigieren, sagt Jan Rudloff. Das habe sich besonders deutlich während der Corona-Pandemie gezeigt.
Man kann das ganz gut anhand von Verschwörungstheorien erklären. Wenn man glaubt, dass das Coronavirus eigentlich harmlos ist, dann braucht man sich auch nicht dagegen zu schützen, indem man zum Beispiel soziale Kontakte reduziert oder Maske trägt. Das heißt, man kann Verschwörungstheorien nutzen, um zum Beispiel eigensinniges Verhalten zu rechtfertigen. Und das haben wir auch für Corona-Verschwörungstheorien sowohl in den USA als auch in Deutschland zeigen können. Dass also die Ergebnisse, die ich gerade beschrieben habe für Fake News, auch für Covid-19-Verschwörungstheorien gelten.
Doch welche Rolle spielen die sozialen Medien dabei? Treiben sie die Verbreitung von Falschnachrichten an oder sind sie gar eine Brutstätte für diejenigen, die es mit der Wahrheit nicht ganz so genau nehmen? Tobias Rothlund, Kommunikationspsychologe an der Universität Jena. Er war nicht an der aktuellen Studie beteiligt.
Ich glaube, dass das nur die sozialen Medien nur ein Vehikel darstellen, dass es den Menschen sozusagen leichter macht, die im Prinzip diesen epistemischen Überzeugungen anhängen. Also ich glaube nicht, dass das jetzt sozusagen ein Phänomen ist, was aus den sozialen Medien heraus entstanden ist, sondern die sozialen Medien bieten ein Habitat, in dem Menschen mit diesen postfaktischen Überzeugungen idealen Nährboden finden, um sich selber zu füttern, sozusagen mit dem, was sie brauchen, und auch andere zu versorgen mit dem, was sie brauchen. Und im Prinzip sich dadurch sehr leicht loslösen können von diesen ganzen Diskursen, die eben rationaleren Aufhänger haben.
Und insgesamt zeige die Studie, manche Menschen lassen sich auch mit den besten Faktenchecks nicht erreichen, sagt Tobias Rothlund.
Und das ist der zentrale Erkenntnisgewinn, den diese Studien hier bringen. Es geht also nicht immer nur darum, Menschen zu erklären, was falsch ist, in der Hoffnung oder Vorstellung, dass sie es dann verstehen und natürlich auch entsprechend einordnen, sondern wir müssen erkennen, dass die Frage nach der Faktizität nicht für alle Menschen die gleiche Bedeutung hat. Das ist der Erkenntniswert, den die Studie uns liefert.
Ähnlich sieht das Jan Rudloff.
Also Leute mit dunklen Persönlichkeitsmerkmalen wird man wahrscheinlich nicht erreichen können. Leute, die ein sehr einfaches Verständnis von Wissen und von Fakten haben, die also einfach glauben, dass es halt nicht so einen großen Unterschied gibt zwischen Meinung und Fakten, die kann man noch eher erreichen und das am besten in der Kindheit und Jugend.
Denn jungen Menschen könnte man schon in der Schule beibringen, wie Medien funktionieren und wie die Forschung zu neuen Erkenntnissen kommt.
Und deswegen ist es ganz entscheidend, schon in der Schule zu behandeln, wie wichtig Beweise sind, was der Unterschied zwischen Meinung und Fakten ist und wie zum Beispiel auch die Wissenschaft arbeitet. Also warum unser heutiger Wissensstand vielleicht in einer Woche schon wieder teilweise überholt werden muss oder zumindest aktualisiert werden muss. Wir haben das ja während der Covid-19-Pandemie einige Male gesehen, dass es völlig normal ist, dass man den eigenen Wissensstand, je nachdem, was man für neue Erkenntnisse durch Studien gewinnt, überarbeiten muss oder überholen muss.
Nicht zuletzt sei es aber auch wichtig, die generelle Medienkompetenz der Menschen zu stärken. Zum Beispiel, indem man ihnen darlegt, woran man Falschnachrichten erkennen kann.
Man kann also Leuten erklären, wie Fake News funktionieren, welche Methoden angewandt werden, dass man zum Beispiel Themen sehr stark polarisiert, emotional auflädt, versucht, Sündenböcke zu diskreditieren. Und diese allgemeinen Taktiken, die können helfen, dass man in Zukunft besser gewappnet ist gegen Fake News, dem man begegnet, weil man eben schon weiß, wie diese Fake News aufgebaut sind oder welche Techniken verwendet werden.
Christine Westerhaus berichtete über Fake News und wer warum dafür anfällig ist. Jetzt in der Weihnachtszeit wird wieder fleißig gesammelt. Spenden für soziale Einrichtungen, für die Geflüchteten aus der Ukraine oder gegen den Hunger in der Welt. Doch wie spendenbereit sind wir gerade in Krisenzeiten? Das haben Forschende am Wissenschaftszentrum Berlin versucht herauszufinden, konkret in Zeiten der Pandemie. Ich habe vor der Sendung mit Dr. Maja Adener gesprochen, stellvertretende Direktorin der Abteilung Ökonomik des Wandels am WZB Berlin, und sie zunächst gefragt, wie denn die Studie, die in Großbritannien lief, überhaupt aufgebaut war.
Ja, also wir haben versucht, möglichst reelle Bedingungen nachzustellen, also eine reelle Situation einer Spendenanfrage. Und deswegen war es uns wichtig, dass die Personen, die an der Studie teilnehmen, echtes Geld spenden. Sie haben das allerdings nicht aus eigener Tasche gespendet, sondern wir haben zusätzlich zu der Bezahlung für die Studienteilnahme den Teilnehmer ein Budget, in diesem Fall von einem Pfund, also die Studie war ja in Großbritannien, zur Verfügung gestellt, und die hatten die Möglichkeit gehabt, dieses Geld entweder vollständig mit nach Hause zu nehmen, also zu behalten, oder zu spenden oder anteilig zu spenden. Also die Studie an sich haben wir in Großbritannien durchgeführt, weil in Großbritannien gibt es eine Plattform für Studien, die von der Universität Oxford ins Leben gerufen worden ist, und die bietet eine große Anzahl von potenziellen Teilnehmern, zu denen man auch relativ viel erfahren kann, also schon von der Plattform selbst. Und das war für uns wichtig, denn wir wollten wissen, wo genau, also in welcher Gemeinde die Personen wohnen. Warum wollten wir das wissen? Sie können sich sicherlich noch daran erinnern, am Anfang der Pandemie haben wir alle regelmäßig auf die Karte von Deutschland geschaut, mit verschiedenen Gemeinden und immer auf die verschiedenen Farben, die Gemeinden dann je nach Covid-Inzidenz bekommen haben. Und sicherlich haben Sie dann auch beobachtet, dass sich diese Farben ja immer verändert haben. Also sowohl über die Zeit wie auch geografisch waren sie auch unterschiedlich. Insgesamt haben wir über 4.200 Teilnehmer gehabt, über 21 Wochen.
Wie haben die Menschen in ihrer Studie reagiert in puncto Spendenbereitschaft unter Pandemiebedingungen?
Unsere große Frage der Studie war, wie eigentlich die Pandemie die Spendenbereitschaft geändert hat. Also was wir gemacht haben, ist, die Personen an einem Ort und zu einem bestimmten Zeitpunkt, zufällig ausgewählte Personen, mit zweierlei Vergleichsgruppen zu vergleichen, und zwar einerseits mit Personen am gleichen Ort, aber zu einem anderen Zeitpunkt, das heißt dann, wann am gleichen Ort vielleicht die Pandemieintensität, die Inzidenzzahlen in diesem Ort dann höher oder niedriger waren, und gleichzeitig auch der zweite Vergleichsgruppe sind Personen zu gleicher Zeit an anderen Orten, also eben Orten, in denen vielleicht die Covid-Inzidenz dann eben kleiner oder höher ausfällt.
Was konkret waren die Ergebnisse?
Wir haben herausgefunden, dass wenn die Covid-Inzidenz höher war, relativ zu dem gleichen Ort an einem anderen Zeitpunkt oder einem anderen Ort, dass unsere Probanden mehr gespendet haben, also eine höhere Spendenbereitschaft hatten.
Das heißt, trotz einer Krisensituation war man bereit zu spenden. Es gab eine größere Solidarität und Empathie in Krisen. Ist das die Aussage, die Sie aufgrund Ihrer Studie unterschreiben würden?
Ja, genau. So würde ich das beschreiben. Also, dass die Hilfsbereitschaft höher ausgefallen ist, wenn man sich der höheren Intensität der Pandemie bewusst war.
Sie haben auch eine weitere Studie gemacht in Zusammenarbeit mit einer Oper. Da ging es um einen ähnlichen Ansatz. Was haben Sie dort konkret untersucht?
Das war auch eine Feldstudie. Das heißt im Prinzip, das Opernhaus hätte die Spendenbriefe sowieso verschickt. Das Einzige ist, oder beziehungsweise unser einziger Einfluss darauf war, 3 verschiedene Briefversionen zu verschicken. Und wir haben dort uns gefragt, ob die Erwähnung von der Pandemie, also quasi wenn man die Aufmerksamkeit auf die Pandemie richtet, ob Menschen dann auch bereit sind, mehr zu spenden.
Wie kann man sich das vorstellen? Es ging darum, dass man Unterstützung für ein kulturelles Projekt haben wollte und hat unterschiedliche Formulierungen gewählt.
Genau, also das Projekt war immer genau das Gleiche. Es ging ja um das mobile Kinderprogramm, insbesondere im ländlichen Gebieten. Und im Prinzip eine Briefversion hat nichts von der Pandemie erzählt. Die andere Briefversion fing damit an, so in etwa, dass wir ja natürlich alle jetzt sehr betroffen sind oder waren, dass die Oper musste über längere Zeit schließen und auch eben dieses Kinderprogramm davon betroffen war. Das war die zweite Version. Wir hatten ja noch eine dritte Version, die einen positiven Ausblick darauf, dass wir sind ja voller Hoffnung, dass die Pandemie ja bald zu Ende sein wird und wir wieder zur Normalität zurückkehren werden und eben das mobile Kinderprogramm wieder wie normal stattfinden kann.
Welche Ergebnisse brachte diese Studie? Welche Briefversion hat zu den meisten Spenden geführt?
Ja, ich muss sagen, wir waren überrascht, dass diese negative Erinnerung der negativen Konsequenzen der Pandemie deutlich mehr Spenden brachte. Der neutrale Brief, also ohne Erwähnung der Pandemie, war schlechter, aber auch noch viel schlechter war der Brief mit dem positiven Ausblick.
Was hat das für Sie für eine Konsequenz? Was ist Ihre Gesamteinschätzung aufgrund Ihrer Untersuchungen jetzt?
Also erstens, eine Schlussfolgerung ist, dass unsere Studie im Kontext von extremen Situationen zeigt, dass tatsächlich die Leute dann auch bereit sind, mehr hilfsbereit zu sein. Also das bezieht sich jetzt vielleicht mehr auf die erste Studie. Die zweite Studie, dass die Personen, die potenziellen Spender nicht nur den Kerninhalt des Briefes lesen, also nicht nur die reine Information, aber dass sie auch tatsächlich sehr beeinflusst werden von zusätzlichen, eigentlich in diesem Kontext irrelevanten Informationen.
Dr. Maya Adenauer vom WZB Berlin berichtete über Studien zur Spendenbereitschaft in Pandemiezeiten. Sie belegen die Bedeutung von Solidarität und Empathie in Krisen. Und sie stehen übrigens auch im Einklang mit der Beobachtung, dass sich in Deutschland das Spendenvolumen in den vergangenen 24 Monaten erheblich vergrößert hat. Studierende der Friedrich-Schiller-Universität Jena haben 2 Wochen lang einen Hörsaal besetzt, um für den Erhalt einer Professur für Geschlechtergeschichte zu protestieren. Heute nun wurde der Saal für den Lehrbetrieb wieder freigegeben. Der Erhalt der Professur soll geprüft werden. Denn die historische Beschäftigung mit Kategorien wie Geschlecht und Sexualität wird immer wichtiger. Dazu gehört auch die Geschichte derjenigen, die außerhalb traditioneller Sexualitäts- und Geschlechternormen leben, also die Geschichte von queerem Leben. Queer, das war lange keine historische Selbstbezeichnung, sondern ist ein relativ junger Sammel- und Analysebegriff für Menschen, die sich etwa als schwul, lesbisch, bisexuell, trans- oder intergeschlechtlich verstehen. Um in Erfahrung zu bringen, wie sich die Erforschung dieser Leben entwickelt hat und wo die queere Zeitgeschichte in Deutschland heute steht, hat sich Paul Kota auf eine Spurensuche begeben.
Die Arbeit, das von ihm 1919 in der Nähe dieser Stelle gegründeten Institut für Sexualwissenschaft als Stiftung anerkannt wurde. Dieses Gebäude von den Nationalsozialisten im Mai 1933 geplündert. Moment mal, das habe ich miterlebt.
Berlin-Moabit, ein Herbsttag vor 20 Jahren. Die 93-jährige Adelheid Schulz versucht, die Inschrift einer unscheinbaren Gedenktafel zu entziffern. Sie erinnert an das von Magnus Hirschfeld gegründete Institut für Sexualwissenschaft. Als Haushälterin dieser frühen Forschungs- und Beratungsstelle für queere Menschen hat Adelheid Schulz deren Zerstörung miterlebt.
Da war ich bei der Verbrennung von Schund und Schmutz dabei. Ich sehe heute noch die Horden. Und alle waren wie im Hause verschwunden. Nur ich saß alleine auf dem Schreibtisch von Hirschfeld und habe zugesehen. Hirschfeld, seine Büste, wurde auf einem großen Stock oder Stange vorweggetragen. Und mir kamen die Tränen, wie ich das gesehen habe.
Adelheid Schulz wurde so zur Zeugin der Vernichtung einer der ersten und weltweit wichtigsten Sammlungen für die Dokumentation queeren Lebens.
Das war immens wichtig für die Leute, die dann angefangen haben, sich für schwule und lesbische Geschichte zu interessieren, festzustellen, es gab da schon mal was und es gab da was Tolles, was eben nicht nur wissenschaftlich, sondern auch emanzipatorisch war.
Andrea Rottmann, Historikerin an der Freien Universität Berlin. Sie hat zu queeren Räumen in Berlin promoviert und beschäftigt sich auch mit der Frage, was ist überhaupt queere Zeitgeschichte und wie hat sich ihre Erforschung nach 1945 entwickelt?
Queere Zeitgeschichte interessiert sich für die Lebenswelten, die Verfolgung, Diskriminierung, aber eben auch die schönen Aspekte der Geschichte von Menschen, die wir heute als lesbisch, schwul, bisexuell, trans oder intergeschlechtlich bezeichnen.
Andrea Rottmann erklärt. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts existierte in Deutschland eine für die Zeit sehr fortschrittliche Forschungslandschaft zur Queerness. Meist ging es damals um Homosexualität. Archive wie das des Berliner Instituts für Sexualwissenschaft waren zwar keine klassischen historischen Sammlungen, begannen jedoch, queere Geschichte zu bewahren und zugänglich zu machen. Mit der repressiven und menschenverachtenden Politik des Nationalsozialismus wurde diese frühe wissenschaftliche Auseinandersetzung verfolgt, kriminalisiert und zurückgedrängt. Das hatte auch nach 1945 Folgen für die historische Beschäftigung mit queeren Realitäten, erklärt die Historikerin. Forschung traf auf eine homophob geprägte Gesellschaft. Queerness wurde von der offiziellen Geschichtsschreibung weitgehend ignoriert. Eine universitäre und institutionelle Auseinandersetzung war lange kaum möglich.
Für mich ist diese verspätete Institutionalisierung der queeren Geschichte in Deutschland auch eine Folge des Nationalsozialismus noch und der Übernahme des Paragraphen 175.
Dieser kriminalisierte die gleichgeschlechtliche Liebe zwischen Männern.
Der Paragraph 175 existierte ja seit dem 19. Jahrhundert, wurde durch die Nazis verschärft und die BRD hat den Paragraphen in der Nazi-Verschärfung übernommen und hat bis 1969 wirklich tausende Männer verfolgt deswegen und tausende Existenzen zerstört. Vor dem Hintergrund ist es, denke ich, nicht überraschend, dass wer wissenschaftlich Karriere machen wollte, davon die Finger lassen musste.
Eine Erforschung queerer Geschichte habe dennoch stattgefunden. Zunächst jedoch außerhalb von Universitäten und großen historischen Instituten, oftmals in kleinen, aktivistischen Kreisen aus dem Umfeld der Schwulen- und Lesbenbewegung.
Die sich als allererste damit auseinandergesetzt haben, was ist Homosexualität in der Geschichte? Damals ging es vor allem um Homosexualität, ne? Und zwar ganz wichtig damals die Gründung von Archiven, Bewegungsarchiven. In den 70er Jahren die ersten lesbischen Archive, wie zum Beispiel der Spinnboden. In den 80er Jahren als Folge der Eldorado-Ausstellung in West-Berlin die Gründung des Schwulenmuseums, das ja auch ein fantastisches Archiv hat.
Eldorado, das war eigentlich die erste schwul-lesbische Ausstellung in einem öffentlichen Museum. Und hatte damals so eine kleine historische Begeisterungswelle ausgelöst.
Wolfgang Theiß ist einer der Gründer des Schwulenmuseums und hat dessen Archiv mit aufgebaut. Begonnen hatte alles mit einer 1984 von Schwulen und Lesben realisierten Ausstellung Geschichte, Alltag und Kultur homosexueller Frauen und Männer in Berlin von 1850 bis 1950 im Westberliner Stadtmuseum. Der 74-Jährige sitzt in seiner großen Altbauwohnung in Berlin-Schöneberg. An den Wänden hängt jede Menge schwuler Kitsch, wie er sagt. Theiß erzählt enthusiastisch von den Anfängen des Museums.
Ja, und nachdem diese Ausstellung beendet war, gab es natürlich die Idee, ein eigenständiges schwules Museum zu gründen. Es gab in der Akademie der Künste eine Ausstellung über die Jugendbewegung der 20er Jahre. Und dann sind wir natürlich dahin gegangen, um zu gucken, da müsste ja jetzt auch was Schwules sein. Und nach langem Suchen haben wir wirklich in der Vitrine zwei Dokumente gefunden. Und dann dachten wir halt, so sind sie nun mal, die Heteros, das interessiert sie nicht. Also man muss es selbst machen, sonst funktioniert es nicht.
Theis berichtet von den prekären Bedingungen, unter denen Museums- und Archivgründung stattfanden. Lange Zeit hatte das schwule Museum keine eigenen Räume, trug sich über ehrenamtliche Arbeit, war auf die Unterstützung der schwulen Community angewiesen. Um sich zu finanzieren, mussten regelmäßig publikumswirksame Ausstellungen gemacht werden. Die immer größer werdende Sammlung war manchmal kaum zu bewältigen, erinnert sich Wolfgang Theis.
Und dann haben wir natürlich alles, was wir selbst schon mal zusammengetragen haben, da reingekippt. Das war dann der Anfang vom Archiv des Schwulenmuseums. Es wuchs relativ urwüchsig. Und die Strukturen kamen dann im Nachhinein bei der Erfassung eigentlich erst zum Tragen. Wir haben das schon als Widerstand gesehen, also weil es ist ja eine verschüttete Geschichte gewesen. Und dadurch, dass man sich der Trümmer annimmt, leistet man natürlich Widerstand gegen bestimmte kulturelle Traditionen, die das Schwule möglichst nicht dabei haben wollten.
Dass eine heterosexistische Mehrheitsgesellschaft sich eben in 40 Jahren Westdeutschland dafür nicht interessiert hat, ist ja der Beleg dafür, dass offizielle Archive keine neutralen Orte der Wissenschaft sind, sondern selber immer schon politisiert sind.
Peter Rehberg leitet heute das Archiv des Schwulen Museums.
Das heißt, wir sind in dem Sinne halt auch ein Gegenarchiv oder ein Archiv von unten, ein alternatives Archiv in dieser Entstehungszeit gewesen.
Der Archivleiter steht zwischen Lastenregalen, grauen Archivboxen und großen Schiebeschränken. Das Museum selbst hat inzwischen ein eigenes großes Haus im Berliner Stadtteil Schöneberg. Es gibt mehrere Ausstellungsräume, ein Café und Büros. Im geräumigen Untergeschoss wird die Sammlung verwahrt. Peter Rehberg führt durch das Archiv und erzählt dabei, dass das Museum heute offiziell gefördert wird und eine der weltweit größten und renommiertesten Institutionen zur Erforschung und Ausstellung queerer Geschichte ist. Inzwischen werden auch Themen wie Dekolonialisierung, nicht-weiße queere Geschichte oder Identitäten außerhalb der Geschlechterbinarität immer wichtiger. Für eine Transgender-Ausstellung vor einigen Jahren hat das Museum seine Bestände neu befragt und nach Spuren dieser Geschichte gesucht.
Also, hier haben wir den Bestand Nadja Schallenberg. Nadja Schallenberg ist eine transsexuelle Bürgerrechtlerin aus der DDR gewesen.
Peter Rehberg durchsucht eine Archivbox und holt einen Stapel zusammengehefteter Papiere hervor.
Und wir haben hier ein Dokument, das heißt Coming-Out-Album. Nadja Schallenberg, das ist von 1990 und das hat sie ihren Eltern geschenkt. Also das ist ein Dokument der Selbstdarstellung, wo sie ihren Wunsch einer Geschlechtsangleichung beschrieben hat. Sie hat also quasi selber ein Archiv angelegt über diese Zeit. Briefe, die hier drin sind, eine Sammlung von Anschreiben an verschiedene staatliche Stellen, Korrespondenz mit dem Gesundheitswesen. Also es sind dann hier auch zum Beispiel selbstgeschriebene poetische Texte dabei.
Ich. Du stehst vor dem Spiegel, dein Ich schaut dich fragend an. Du willst nicht sehen, was du siehst, dennoch schaust du hin. Fragst dein Ich, ob du es noch wirklich bist. Siehst immer wieder hin, findest dich gut. Zwei Menschen in einem. Ich glaube, ich gehöre dazu. Halb Mann, halb Frau. Er gehört zu wem?
Es geht nicht nur um die Geschichte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Trans- und Intermenschen, sondern das ist natürlich gleichzeitig auch eine Geschichte davon, wie Normen produziert wurden.
Als Historikerin beschäftigt sich Andrea Rottmann auch damit, welche Vorstellungen von Geschlecht und Sexualität unsere Gesellschaft prägen.
Also indem wir die Geschichte der Nicht-Normativen untersuchen, untersuchen wir auch die Geschichte der Normativen. Und tatsächlich ist ja auch eine der Stärken der Queer Theory, aus der die queere Zeitgeschichte wichtige Anregungen bezieht, dass sie eben identitätskritisch hinterfragt.
Vor allem in den USA wurden wichtige theoretische Grundlagen gelegt. Andrea Rottmann verweist darauf, dass die heutige deutsche Zeitgeschichte dieser Forschung aus dem englischsprachigen Raum viel verdankt. Dort habe sich schon in den 1970er und 80er Jahren exzellente queerhistorische Forschung entwickelt, die sich auch intensiv mit dem deutschsprachigen Europa auseinandersetzte. Im Gegensatz zu Deutschland war die US-amerikanische Forschung jedoch bereits in ihren Anfängen an historische Institute und Universitäten angebunden.
In Deutschland hat es bis 2014 gedauert, dass auf dem Historikertag, also der großen Konferenz der HistorikerInnen in Deutschland, ein Panel zu queerer Geschichte angeboten wurde. Also dazwischen liegen, können wir einmal rechnen, 82, 92, 2012, 32 Jahre. Diese Differenz finde ich schon wirklich frappierend.
Tja, ich würde sagen, dass es ein Zeichen dafür ist, dass viele Leute im Grunde genommen immer noch Schwierigkeiten haben, mit solchen Themen umzugehen.
Die Historikerin Jennifer Evans ist Professorin für moderne europäische Geschichte an der Carleton University in Ottawa, Kanada.
Und das ist halt ein Problem. Das merken wir schon auch bei Frauengeschichte, Gendergeschichte, das riesig unter Druck ist zurzeit.
Evans forscht zu queerer Geschichte und Erinnerungskultur und weiß viel über die verschiedenen Wissenschaftskulturen im deutsch- und englischsprachigen Raum. Sie sagt, heute hat sich einiges für die queerhistorische Forschung in Deutschland verbessert. Zwar findet sie nach wie vor häufig außerhalb der Universitäten statt, trotzdem konnte sie sich akademisch etablieren, etwa an den Lehrstühlen für Frauen- und Geschlechtergeschichte. Die Historikerin merkt an, dennoch werde diese Forschung vielerorts nach wie vor kaum wahrgenommen, nicht anerkannt oder belächelt. In manchen Fällen könne eine Beschäftigung mit queerer Geschichte sogar immer noch ein Karrierekiller sein. Ein großes Problem sieht sie darin, dass hierzulande häufig der Vorwurf aufkommt, Forschung, die aus einer aktivistischen oder betroffenen Perspektive geschieht, könne nicht wissenschaftlich sein.
Aber wir müssen Beziehungen mit den Communities machen und Leute schreiben ihre eigenen Geschichten. Das heißt, die sind halt zum Teil Aktivisten. Aber bei euch ist das ein Schimpfwort. Und das ist natürlich problematisch, hochproblematisch. Wir dürfen als Historikerinnen über Subjektivität schreiben. Wir schreiben halt unsere Geschichten, wenn wir, egal welches Thema, wenn wir Politikgeschichte, wenn wir Arbeitergeschichte, ein Teil von uns gehört dazu. Das ist unsere Lens, wodurch wir alles verstehen.
Ähnlich sieht das Andrea Rottmann.
Wir wissen aus der feministischen Forschung seit langem, dass Wissen auch aus Alltagserfahrung entsteht und dass es für die Forschenden immer wichtig ist, die eigene Positionalität zu reflektieren. Also zu überlegen und offenzulegen, aus welcher Position man sich seinem Forschungsinteresse nähert. Und das ist keine mangelnde Wissenschaftlichkeit, sondern vielmehr sehr sorgfältige, wenn man so will, strenge Wissenschaftlichkeit.
Ich folge jetzt mal Martins Einladung und rede über Räume. Also mir ist was aufgefallen auf Seite 13.
Sommer 2022, eine Diskussionsrunde in den Tagungsräumen der Freien Universität Berlin. Hier trifft sich das vor einem Jahr ins Leben gerufene und von der Deutschen Forschungsgemeinschaft DFG geförderte Netzwerk Queere Zeitgeschichten im deutschsprachigen Europa. 20 TeilnehmerInnen haben sich zusammengefunden. Sie kommen aus Deutschland, der Schweiz, Österreich, Großbritannien und Kanada, sind wissenschaftliche MitarbeiterInnen, ProfessorInnen, arbeiten an Museen oder sind freiberuflich tätig. Gemeinsam möchten sie ein dreibändiges Handbuch erarbeiten, das erstmalig einen Überblick über den Forschungsstand zur queerer Zeitgeschichte im deutschsprachigen Raum bietet.
Und das heißt, das Handbuch besteht immer aus einer gemeinsam geschriebenen Einleitung, wo in das größere Thema, zum Beispiel in das Thema queere Räume, eingeleitet wird. Was bedeutet das überhaupt, queere Räume? Was haben Räume mit Sexualität und Geschlecht zu tun?
Andrea Rottmann gehört zum dreiköpfigen Team, das die Arbeit des DFG-Netzwerks koordiniert und gibt Einblicke in die Arbeit des Projekts.
Und dann gibt es thematische Beiträge, zum Beispiel zum Archiv, zu lokalen Freiräumen, zum Gefängnis und zum Zuhause als wichtige Räume queerer Lebenswelten. Als letztes gibt es einen Quellenteil. Das heißt, dass die Studierenden dann wirklich anhand von historischen Quellen, die eben nicht erst noch irgendwo gesucht werden müssen, sondern die dort abgedruckt sind, selbst in die Analyse gehen können.
Im Sommer 2023 soll der erste Handbuchband erscheinen. Kostenlos und für alle Interessierten zugänglich. Neben einem konkreten Beitrag für die akademische Lehre und der internationalen Vernetzung von universitär angebundenen und selbstständigen HistorikerInnen geht es Andrea Rottmann jedoch auch um etwas Grundsätzlicheres.
Das Netzwerk ist natürlich aus dem Wunsch entstanden, die Arbeitsbedingungen queerer HistorikerInnen zu verbessern. Wir können damit finanziell nichts ändern. Wir können aber queere Geschichte sichtbarer machen und mit Sichtbarkeit ist natürlich auch Legitimation verbunden und Anerkennung.
Über die Forschung zu queerer Zeitgeschichte, zu queeren Archiven und Lebenswelten berichtete Paul Kotha. Und damit geht unsere heutige Ausgabe von Aus Kultur und Sozialwissenschaften zu Ende. Hier folgen gleich die Jazz Facts. Noch einen schönen Abend wünscht Ihnen Dörte Hinrichs.